Papst Benedikt XVI. Hat einen Brief an die katholischen Gläubigen in China geschrieben. Das Dokument soll in Kürze veröffentlicht werden, vielleicht schon in wenigen Tagen, ist aus verschiedenen Quellen zu hören. Religion, Glaube und Gott im Reich der Mitte. Mit diesem Thema hat sich die deutsche Philosophin Raffaela Schmidt beschäftigt. Sie leitet den römischen Ableger des US-amerikanischen Beckett-Instituts, das sich mit Fragen der Religionsfreiheit beschäftigt. Soeben hat Raffaela Schmidt ihre Fernsehdokumentation Gott in China vorgelegt. Das deutsch-amerikanische Filmteam war zweimal in China. Einmal, um mit Gläubigen der Untergrundkirche zu sprechen und ein zweites Mal, um Führer und Angehörige der offiziellen katholischen Kirche zu treffen, die über die Patriotische Vereinigung von Peking kontrolliert wird. Keiner sollte den Filmleuten in Quartiere von Untergrundgläubigen folgen können, zum Beispiel ins Priesterseminar.
Sometimes we are discovered, then we have to change house.
Die Untergrundkirche hat immer noch riesige Probleme mit der Priesterausbildung. Es ist immer noch so, dass die Untergrundseminare nicht so gut versorgt sind und dass der Rektor zum Beispiel die meisten Fächer unterrichtet. Aber schön langsam sieht man auch da, dass sich die Strukturen etwas verändern und dass die Untergrundkirche in manchen Diözesen, wo es einen offiziellen Bischof gibt, der die Approbation Roms hat, doch so der offiziellen Kirche vertraut, dass sie ihre eigenen Studenten zum Beispiel dort ins Seminar schicken.
Freilich mussten die Filmemacher ihre Gesprächspartner aus dem katholischen Untergrund, auch die Seminaristen, schützen. Namen und Gesichter gibt der Film nicht preis. 1995 hatte eine französische Fernsehdokumentation zu einer Verhaftungswelle bei den Untergrundchristen geführt. Einer der Festgenommenen ist heute noch in Haft. Dennoch hat Raffaela Schmidt bei ihren Recherchen und Interviews in China beobachtet, die Unterschiede zwischen der offiziellen und der Untergrundkirche werden schwerer nachvollziehbar. Unter den Gläubigen der offiziellen Kirche gäbe es viele,
die ganz Rom treu sind, die die theologische Realität dessen, was es bedeutet, römisch-katholisch zu sein, wirklich mitvollziehen wollen. Und die sagen, wir haben jetzt eine neue Freiheit. Wir können für den Papst in der Heiligen Messe beten. Wir können den Katechismus der katholischen Kirche hier drucken in China, obwohl ein Satz ausgelassen werden muss, in dem es heißt, also, dass die Kirche Abstand nimmt von dem Totalitarismus, der im 20. Jahrhundert mit dem Kommunismus und Sozialismus einherging. Dieser Satz muss dann ausgelassen werden, aber trotzdem die Tatsache, dass man also den Katechismus publizieren kann. Das ist also überall in den katholischen Zeitungen der offiziellen Kirche, die sind voller Bilder des Papstes. Da sieht man schon, ja, da gibt es eine neue Freiheit. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass man dem Papst wirklich abschwören muss.
Allerdings hat diese Freiheit klare Grenzen.
Zum Beispiel die Ein-Kind-Politik, Frage der Abtreibungen, Frage der Todesstrafe. Und es gibt in China 10.000 Exekutionen im Jahr. Also zu solchen Themen kann sich die offizielle Kirche nicht aussprechen.
If you said which part, which church, which means you were totally confused, you heard too much propaganda.
Die Kirche ist jung, rief ein frisch gewählter Papst Benedikt XVI. Bei seinem Amtsantritt den Gläubigen der Welt zu. In China, diesem Riesenreich mit 1,3 Milliarden Menschen, stimmt diese Diagnose mehr als in vielen anderen Teilen der Welt. Bis vor kurzem haben offizielle Pekinger Statistiken bloß 5% Gläubige aller Religionen zusammen zugegeben. Die jüngste Erhebung stammt von Anfang 2007 und sie enthält eine Sensation. Raffaela Schmidt.
Die letzte Umfrage, die wurde geleitet von einem prominenten Mitglied der Shanghai Akademie der Sozialwissenschaften, ein Professor, der selbst auch der Kommunistischen Partei angehört. Und aus dieser Umfrage kam heraus, dass 30% der Chinesen sagen, sie sind religiös. Das würde bedeuten, dass 300 Millionen Chinesen sagen, wir beten. Das ist eine ganz überraschende große Zahl. Und dass die aus einer offiziellen Quelle kommt, ist erstaunlich. Das bedeutet, es gibt eine neue Offenheit, mit der man auch zugibt, dass Religion vielleicht wichtiger ist in China, als man das bisher zugegeben hat.
Manch anderes Positivbeispiel für eine beginnende Offenheit bringt Schmidts Dokumentation Gott in China ans Licht. Zum Beispiel einen kommunistischen Bürgermeister und einen Untergrundpriester, die im gegenseitigen Respekt arbeiten und Seite an Seite vor die Kamera treten.
Und es gibt eine ganz interessante Bewegung unter jungen Juristen in Peking, die sich darum bemühen, die schon existierenden Gesetze Chinas besser anzuwenden. In der chinesischen Verfassung heißt es, dass die Menschen Religionsfreiheit haben. rechtlich gesehen könnte man da sogar gegen solche Leute vorgehen, die Gläubige ohne Gerichtsverfahren für bis zu 3 Jahren in Arbeitslager schicken. Aber de facto ist das eben noch nie passiert.
Immer noch hat das postkommunistische China Angst vor der Kirche, Angst vor der Gewissensfreiheit der Gläubigen, die Anweisungen und Parolen der Partei radikal in Frage stellt. Beispiel Lebensschutz.
Es ist ja so, dass Abtreibungen in China gang und gäbe sind. Und bei unseren Filmarbeiten sind wir da ganz beeindruckenden Menschen begegnet. Zum Beispiel ein Vater, der ein Pastoralassistent ist, der dem Priester hilft, der spielt auch die Orgel in der Kirche. Und er hat 5 Kinder. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Schwierigkeiten gehabt hätte. Deswegen sagt er natürlich, die Strafen muss man bezahlen. Aber wir waren zu arm, die Strafen zu zahlen. Dann kam die Polizei und hat die Möbel mitgenommen. Obwohl er sich selbst schon überlegt hatte, er will vielleicht keine Kinder mehr, war es dann seine Frau, die gesagt hat, nein, also wenn ich jetzt schwanger bin, dann möchte ich unbedingt dieses Kind auf die Welt bringen. Und sie wurde dafür dann festgenommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss mich so schämen, denn ich habe selbst schon an Abtreibung gedacht. Bei uns ist das so gesellschaftlich normal. Wenn es nicht so wäre, dass der Priester erklären würde, dass das falsch ist, dann wären Abtreibungen bei uns etwas, an was wir so gewöhnt sind. Da käme niemand auf die Idee, dass da was falsch sein kann daran. Und es war meine Frau, die damals nicht Katholikin war, die gesagt hat, das kann nicht richtig sein, sein eigenes Kind zu töten.
Angst hat Peking nicht nur vor dieser Form von Freiheit. Angst hat es auch vor einer Art Parallelstruktur. Deshalb besteht Peking auf der Ernennung von katholischen Bischöfen, was der Heilige Stuhl nicht toleriert, auch wenn man in diesem Punkt mittlerweile zu einem Kompromiss gefunden hat. Der Vatikan ist heute involviert in die Bischofsernennungen der offiziellen Kirche.
Das heißt, der Vatikan sucht jemanden aus, der dann nachher pro forma auch von den patriotischen Assoziationen und der offiziellen Kirche gewählt wird. Und somit hat man einen Kandidaten, der beiden recht ist. Das ist ein wichtiger Schritt in puncto Einigung. Dieser Schritt hat aber den Nachteil, dass man der Untergrundkirche abverlangt, diesen Bischöfen zu vertrauen. Denn die Untergrundhierarchie wird seitdem nicht mehr fortgesetzt. Und das bedeutet schon, dass man von den Menschen der Untergrundkirche, die so große Opfer gebracht haben, ein weiteres großes Opfer verlangt, nämlich das, jemanden zu vertrauen, der eigentlich aus der anderen Tradition kommt, und dass man mit der Approbation Roms der Untergrundkirche sagt, gebt ihm eine Chance.
Der Brief des Papstes an die Katholiken in China steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung. Was die Philosophin und Fachfrau für Religionsfreiheit Raffaela Schmidt sich davon erhofft?
Ich würde mir erhoffen, dass dieser Brief an die chinesischen Katholiken ihnen diese lange Leidenszeit, mit der man diese Treue zu Rom gelebt hat, so zu einem Punkt der Freude bringt, in dem sich die chinesischen Katholiken ganz eng verbunden mit der Universalkirche fühlen können, dass sie wissen, wir denken an sie, wir beten für sie. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Brief diese Tapferkeit und den Heroismus und die Leidensbereitschaft der Untergrundkirche anerkennt, dass vielleicht auch die Menschen außerhalb Chinas, die das lesen, davon inspiriert sein können und dass er gleichzeitig auch der offiziellen Kirche, die das ja auch lesen wird, in Erinnerung bringt, dass die große Tradition des Christentums in China wirklich 2 Seiten hat.